Manchmal hat man ja schon mal, wenn der Herr einem sowas aufs Herz legt oder man hat sich mit was beschäftigt, dann hat man so ein, vielleicht schon mal so ein Thema oder so eine Überschrift vor Augen, was man sagen würde, was es gut zusammenfasst. Damit kann ich heute nicht dienen. Vielleicht kann ich sagen, ich habe mal einen kurzen Aufsatz gelesen dass die Überschrift darüber war, das Kreuz gewinnt unser Herz. Und das ist wirklich so. Das Kreuz gewinnt unser Herz. Und wenn ich vielleicht so sagen kann heute, dann wünsche ich mir und dann hoffe ich, dass das wirklich so ist, dass das Kreuz heute Vormittag unser Herz gewinnt. Und wir wollen uns hauptsächlich einen Abschnitt angucken aus Lukas 23. Möchte aber vorweg ein Vers lesen aus Lukas 22, ab Vers, Lukas 22, Vers 53. Den zweiten Teil, da sagt der Herr Jesus: Aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Damit beschrieb der Herr nicht eine einzige Stunde, sondern er beschrieb quasi einen bestimmten Zeitraum, wo er in die Hände der Menschen überliefert werden sollte und ja, wo sich wirklich die Gewalt der Finsternis, der Mensch gegen den Schöpfer erhoben hat, erhoben konnte, weil Gott es zugelassen hat. Schlagen auf Lukas 23. Wir lesen ab Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter. Den einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite. Vers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus: Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Erstmal bis hierhin. Ja. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Manchmal tut es uns einfach mal gut, wir lassen wirklich Gottes Wort mal lebendig werden. Vor unserem inneren Auge, so haben wir es heute Morgen auch im Lied gesungen, im allerersten Lied. Ja, wenn wir den Herrn Jesus im Geiste sehen, sein göttlich Handeln, voll Lieb und großer Huld. Dann müssen wir uns mal vorstellen, was hier passiert. Wir haben heute gehört, heute Morgen, der erhobene Herr, im Lied heißt es, den die Engelscharen loben, hat sich ganz erniedrigt. Und hier kommt er wirklich an den niedrigsten Punkt. Der Mensch und die Finsternis, der Teufel, erheben ihre Hand gegen den Schöpfer, gegen den Sohn Gottes. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, böse Menschen, um mit ihm hingerichtet zu werden. So ist der Mensch. Ja, so war jeder von uns, wenn wir gelebt hätten. Wir wären genau so gewesen. Ja, wir wären dabei gewesen, als der Sohn Gottes, ja, hingerichtet wurde. An ein Kreuz geschlagen wurde. Vers 33, als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen auf der rechten, den anderen auf der linken. Dieser schmachvolle Ort, ja, Golgatha, das war ein Hinrichtungsort, Schädelstätte genannt, man weiß nicht genau warum. Eins ist sicher, es war ein schrecklicher Ort. An diesem Ort gab es nur Qual und Finsternis und Tod und Leid. Das war die Bestimmung dieses Ortes, bevor der Herr kam, auch danach. Da wurden Menschen hingerichtet. Dort endete das Leben. Dort wurde der Herr Jesus an das Kreuz geschlagen. Er wurde nicht daran gebunden, sondern er wurde an das Kreuz geschlagen. Haben wir da mal drüber nachgedacht, was das bedeutet hat? Wie hat der Mensch sich versündigt? Wie hat er seine Hand erhoben? Hat den, der sich selbst das Leben nannte, ja, er war die Gabe Gottes, so spricht er von sich selber. Er war das Brot des Lebens. Den hat der Mensch an das Kreuz geschlagen, mit Nägeln, wahrscheinlich ungefähr so groß. Können wir uns das vorstellen? So groß, dick, rohe Menschenhände. Haben wir da mal drüber nachgedacht? An diesem Ort, da hat es wahrscheinlich gerochen, fürchterlich. Wenn jemand mal irgendwo gewesen ist, wo schon viel Blut geflossen ist, da liegt ein ganz eigener Geruch darüber. Da riecht es nach Blut und da riecht es nach Eisen. Und da riecht es ganz schrecklich. Und dieser Ort dort, der war voll. Es war ein Ort der Qual, wo der Herr Jesus an das Kreuz geschlagen worden ist. Zwischen zwei Übeltäter. Wem würde man den Platz zwischen zwei Übeltätern geben? Man würde sagen, nach menschlichem Ermessen, dem größten Übeltäter wahrscheinlich, den Platz in der Mitte. So war es hier nicht. Hier war der Sohn Gottes in der Mitte zwischen zwei Übeltätern. Können wir uns das vorstellen? Haben wir das vor unserem Auge? Ja, es war das Markus-Evangelium berichtet uns, dass es um die dritte Stunde gewesen ist. Das war 9 Uhr morgens, ja, als sich das Volk damals versammelte, um den Herrn Jesus an dieses Kreuz zu bringen. Zu meinem Herzen redet das immer wieder aufs Neue. Da brauche ich keine Anwendung drauf zu machen, das brauche ich nicht weiter auszulegen. Allein die Vorstellung dessen, was der Herr Jesus getan hat, was er mit sich geschehen ließ, ja, an diesem Ort. Er zwischen zwei Übeltätern. Und dann Vers 39, lesen wir weiter. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Dieser eine Übeltäter, der lästerte, gleicht er nicht, ist er nicht ein treffendes Bild für den Menschen ohne Gott. In größten Schwierigkeiten, in denen er selber war, hatte er überhaupt keinen Blick für Gott. Er lästerte, war auf sich selbst bedacht. Man kann es sich wirklich nicht vorstellen, weil sie wussten ja, wer der Herr war. Wenn wir es im weiteren Text lesen werden, werden wir sehen, bei dem anderen war ja etwas anderes. Vers 40, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Ich liebe diesen Textabschnitt hier wirklich über die Maßen, die Verse 39 bis Vers 43, weil da alles zusammengeführt ist, was eine Bekehrung ausmacht. Da ist alles zusammengeführt, was die große Gnade des Herrn Jesus ausmacht. Und es geht los damit, dass der eine zur Erkenntnis über sich selbst kommt. Wir empfangen mit Recht, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Haben wir über diesen Vers nachgedacht? was da alles drinne steht in diesem Vers. In dem Vers steht alles drin, was zum Heil und zur Errettung des Sünders notwendig ist. Da steht alles drin. Als allererstes sah er sich selbst im Lichte Gottes. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Die Bibel nennt das an anderer Stelle Buße. Ja, über sich zu denken, wie Gott über mich, über einen denkt und eine Zustimmung dazu zu haben, eine aufrichtige Zustimmung. Besser als hier kann man es eigentlich überhaupt nicht ausdrücken. Wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der unerlöste Mensch ist des Todes. Das sagt Gottes Wort ganz klar. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns der Römerbrief. Und der Römerbrief sagt uns weiter, alle Menschen haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das hatte dieser Verbrecher, der hatte was davon verstanden. Ja, in aller Einfachheit. Ja, er empfing, was seine Taten wert sind. Und dann kommt das Nächste. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Ja, es war nicht so, als ob der Herr Jesus in diesen Kreisen unbekannt wäre. Offensichtlich, er wusste ganz genau, er konnte sagen, dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Das ist noch irgendwie noch für mich mehr als, der hat keinen Tod geschlagen oder der hat nicht das, nichts Ungeziemendes. Das ist schon ein sehr umfassendes Wort, das beinhaltet, der hat kein, für mich beinhaltet, der hat kein schräges Wort gesagt. Der hat nicht böse gedacht, der hat nichts Böses getan. Dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Größer können die Gegensätze auf diesem Hügel und an diesen Kreuzen wirklich nicht sein. Der Herr Jesus in der Mitte, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Alles an ihm ist lieblich, sagt das Hohelied. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Tja, erstens mal, dieser Verbrecher hatte noch nie in seinem Leben eine Bibel in der Hand gehalten und er konnte auch noch keine in seiner Hand halten, weil es gab sie in der Art und Weise, wie wir sie heute haben, auch einfach noch nicht. Aber er setzte seine ganze Hoffnung auf diesen Mann in der Mitte. Er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Er hatte keine Ansprüche. Er hatte keine Forderungen. Ja, er hatte eine Bitte. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Das ist wirklich, eigentlich ist das so einfach. Das ist so einfach. Er setzte seine Hoffnung auf den Herrn Jesus. Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Ich diese zwei Verse nochmal zusammenlese. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Er hatte sich selbst erkannt vor Gott, als jemand, der empfing, was er verdiente. Den Tod. Er sagt das ganz klar hier. Er hatte den Herrn Jesus erkannt, als den, der nichts Ungeziemendes getan hatte. Und er setzte seine ganze Hoffnung in den Herrn Jesus. Mehr ist nicht nötig. Natürlich führt die Bibel das an anderen Stellen noch in klarer zu fassenden Worten aus. Aber es ist hier so. Es ist nichts anderes nötig. Es ist der Weg, aber den jeder Mensch gehen muss, wenn er den nächsten Vers, den wir jetzt lesen werden, auch für sich in Anspruch nehmen möchte. Der Herr Jesus lässt das nicht unbeantwortet. Und der Herr Jesus sagte, und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eins dieser berühmten, möchte ich sagen, sieben Worte am Kreuz, wo man sicherlich schon oft drüber gehört hat. Das ist eines davon, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist das für eine Zusage? Stellen wir uns diese Szene mal vor. In Qualen, diese Menschen dort am Kreuz, die beiden Verbrecher, der Herr Jesus in der Mitte. Ich habe mich schon oft gefragt, ob jemand dieses Gespräch vielleicht gehört haben könnte. Es waren ja Leute zugegen, auch in der Nähe des Kreuzes. Was mag das vielleicht für einen Eindruck gemacht haben? Der Herr Jesus hat nicht geschrien in dem Moment. Er hat sich nicht beklagt. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Wir haben es heute Morgen gelesen. Er tat seinen Mund nicht auf, um sich zu beklagen. Aber er tat seinen Mund auf, um diesem Verbrecher eine Zusage am Kreuz zu geben. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Man kann das kaum in Worte kleiden. Es wird alles dem nicht gerecht, was hier einfach steht. Es ist von nicht zu überbietender Herrlichkeit. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte an der Stelle vielleicht, so Paradies ist so ein Begriff, ich bin mir nicht sicher, ob jeder diesen Begriff in der richtigen Art und Weise versteht. Und dann möchte ich sagen, wir möchten mal einen kurzen Exkurs zum Thema Paradies machen, weil es liegt auch ein sehr großer Ernst in dieser Bibelstelle. Weil hier wird nur von einem gesprochen, der mit ihm im Paradies sein würde. Von dem anderen ist hier nicht die Rede, von dem anderen Verbrecher. Und in Anbetracht der Tatsache, dass diesen Ort, dieses Kreuz, verlässt man nur tot. Das ist hier ganz klar. Und da stellt sich also die Frage, denn A, was bedeutet Paradies und was bedeutet das für den, dem diese Zusage nicht gilt hier? Weil diese Frage drängt sich ja einfach auf und ich möchte sie bei aller Schönheit, die wir hier vor uns finden, auch einfach nicht verschweigen, weil es ganz klar zu dieser guten Botschaft, wenn ich das so sagen darf, dazugehört oder es die andere Seite ist. Wenn wir das Neue Testament lesen, Lukas 16 gibt uns auch in besonderer Weise darüber Aufschluss, dann ist das Paradies im Neuen Testament der Aufenthaltsort, wenn ich das so sagen kann, der gläubigen Seelen nach dem Tod. Das ist nicht der Himmel, sondern, das werden wir gleich noch hören, es ist, naja, ich weiß nicht, menschlich gesprochen, vielleicht eine Vorstufe dazu, wenn man das so sagen kann. Das Gegenteil dazu ist der Hades. Im Neuen Testament ist der Hades ganz klar der Aufbewahrungsort der Seelen der ungläubig Gestorbenen. Und der Hades ist ein Ort der Qual. Das geht aus dem Lukas-Evangelium. Wir lesen mal ganz kurz ein Vers, Lukas 16. Am Ende. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war. Eins möchte ich vorwegnehmen, egal ob im Paradies oder im Hades, die Richtung für die Ewigkeit ist dann vorgegeben. Diesen Weg wird man nicht mehr verlassen. Wenn man seine Augen in dem Paradies aufschlägt, ist man auf dem Weg, ja, in den Himmel, in eine glänzende Ewigkeit. Wenn man seine Augen in dem Hades aufschlägt, ist man auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Das sagt die Bibel glasklar. Und es wird auch einen Moment geben, wo beide, Paradies wie Hades, sich leeren wird. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Das Paradies wird einmal leer sein und der Hades wird auch einmal leer sein, aber mit gravierenden Unterschieden und die möchte ich uns mal kurz noch vorstellen. Fang an mit dem Hades. Offenbarung 20. Weil er so eindrücklich ist, lesen wir den ganzen Abschnitt ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Jetzt kommt der Vers. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Wir brauchen uns keiner Illusion hinzugeben. Das ist der Weg eines jeden Menschen, der unversöhnt aus diesem Leben scheidet. Da gibt es keinen Weg zwischendurch zurück, keine Zeit, die man absitzen kann, keine Gebete, die noch einer für einen sprechen kann oder sonst irgendwas. Das kennt die Bibel nicht. Möge sich niemand einer Täuschung hingeben. Da, wo wir die Ewigkeit verbringen, wird in der Zeit geklärt. Das wird zu Lebzeiten geklärt. Danach ist das nicht mehr möglich. Für die Gläubigen gibt es nicht so eine ganz wortwörtliche Stelle, aber eine, die dem sehr nahe kommt. Das ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem 4. Kapitel. Möchte ich uns auch lesen. Und hier werden wir eben den ganzen Ernst, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber da in Offenbarung 20, wenn ich das lese. Ich habe mal gehört, wie das ein Prediger an einem offenen Grab vorgelesen hat, diese Bibelstelle, am großen weißen Thron. Und das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Und nach wie vor läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich über den Ernst dessen nachdenke. Aber genauso ernst wie das ist, was wir in Offenbarung lesen, von genauso großer Schönheit ist das, was das Teil des Gläubigen ist, als Gegensatz, was wir im 1. Thessalonicher Brief lesen dürfen. 1. Thessalonicher 4, wir lesen ab Vers 15. Denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, das sind die, die im Paradies sind, denen die Bibel auch entschlafen, da ist nie von Toten die Rede. Wenn die Bibel von Tod redet, dann meint sie Tod. Geistig, geistlich, tot. Denn der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus, das ist ein Eigenbegriff, wenn ich das beschreibe, die Entschlafenen, die, die in Christus gestorben sind, die seiner teilhaftig waren zum Zeitpunkt ihres Todes, wie zum Beispiel dieser Schächer am Kreuz. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach aber werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist das Teil des Gläubigen, der entschläft, der stirbt auf dieser Erde. Der Herr selbst, das muss man mal vorstellen, der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf. Und ich möchte sagen, dieser Moment, naja, das ist jetzt einfache Logik, ist so nah, wie er noch nie gewesen ist. Das ist natürlich klar, weil wir ihm einfach etwa näher entgegengehen. Aber ich glaube, wir dürfen wirklich eine ganz lebendige Hoffnung haben, dass das nicht mehr so weit in der Zukunft liegt. Ich hoffe, es ist unsere Hoffnung auf jeden Fall. Der Herr selbst, der Herr Jesus selbst wird kommen, wird all die lebenden Gläubigen zu sich nehmen, aber kein Stückchen verkürzt die, die vorher entschlafen sind, weil er wird sie auferwecken. Und das ist der Moment, wo das Paradies leer ist. Da wird niemand mehr im Paradies sein, weil dann gehen wir in den Himmel. Ja, es ist eigentlich eine sehr beglückende Vorstellung. Da wird das, der Hades wird noch voll sein. Das ist einige Zeit später, wo er sich leeren wird. Aber hier wird das Paradies leer sein, weil wir in den Himmel, weil wir in das Vaterhaus gehen. Das ist einfach nochmal, auch wenn wir das vielleicht nicht fassen mögen, Das ist einfach nochmal mehr als das, was uns als Paradies beschrieben wird. Ich möchte zurück nach Lukas 23. Ich möchte es einfach nochmal vor jedes Herz stellen, dass wir uns wirklich fragen, wenn wir noch nicht Buße getan haben, wenn wir noch nicht unsere Hoffnung, ja, unseren Glauben in den Herrn Jesus gesetzt haben, dann möchte ich jetzt einfach nochmal, ja, ich möchte einfach daran appellieren, diese Frage nicht aufzuschieben. Ja, das ist nichts für die lange Bank. Und für uns, die wir den Herrn Jesus kennen, da möchte ich uns einfach auch nochmal zurufen, dass wir uns wirklich ermuntern lassen von unserem Herrn, der im größten Leid einen Blick hatte für diesen Verbrecher und der auch, ich denke, das darf man ruhig sagen, auch uns im Blick hatte. Wir waren vielleicht nicht leiblich zugegen, noch gar nicht geboren, aber ich bin überzeugt davon, dass der Herr Jesus am Kreuz die im Blick hatte, ja, die an ihn glauben würden. Ja, an einer Stelle steht, dass der Jesus der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Das war sein, neben seinem Gehorsam, sein Motiv, möchte ich einfach sagen. Ja, er hat daran gedacht, wird unser Herz nicht warm, wenn wir darüber nachdenken, dass der Herr Jesus, ja, wie er hing am Kreuz, jeden von uns im Blick hatte. Im Johannesevangelium steht, da sagt der Herr Jesus, ich aber, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Mögen wir den Vers doch mal besonders auf uns als Gläubige beziehen. Ist es nicht so, dass dieser erhöhte Herr auf diesem Fluchholz in besonderer Weise uns zu ihm zieht? Werden wir nicht angezogen von ihm, der so viel für uns getan hat? Der Apostel Paulus sagt, der sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn das nicht unser Herz erreicht, was soll dann unser Herz erreichen, möchte ich fragen. Wenn das unser Herz nicht gewinnt, was soll unser Herz gewinnen? Ich glaube, der Punkt ist auch nicht, dass das unser Herz nicht erreicht. Ich denke, wir beschäftigen uns einfach zu wenig damit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Kind Gottes gibt, ja, wo, wenn es sich das hier vor Augen führt, nicht ein Herz hat, was überquillt vor Liebe zu seinem Retter und zu seinem Heiland. Ich möchte weiterlesen im Matthäus-Evangelium, Matthäus 27. Ich das so sagen darf, was die Seite des Sünders, des Schächers, die Seite der seiner Verantwortung angeht, ist in diesem Abschnitt alles geregelt gewesen. Dass der Herr Jesus sagen konnte, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dafür musste erst noch etwas geschehen, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen war. Wir lesen Matthäus 27, Vers 45 und 46. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sechste Stunde, das war 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land. Eine Finsternis, wo ich überzeugt bin, niemand von uns hat jemals so eine Finsternis gesehen. Ich glaube, dass wir uns hier durchaus eine Finsternis vorstellen können, ähnlich wie sie uns 2. Mose beschrieben wird, als eine Finsternis über das Land kam, wo einfach nichts mehr sichtbar war, wo alles den Augen der Menschen verhüllt war. Und die Frage ist, warum war das so? Die Frage wird hier eigentlich beantwortet, weil Gott den Herrn Jesus verlassen hat. Kein Mensch hatte Zutritt, als das passierte, was nötig war zu unserem Heil, als der Herr Jesus beladen mit meiner und mit deiner Schuld und Sünde auftauchte vor einem heiligen Gott. Kein Mensch hatte Zutritt dazu. Was passierte? Und wir haben auch keine Vorstellung und ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber das wird uns das gut im Gedächtnis halten. Als der Herr Jesus beladen, wenn wir das sagen dürfen, wirklich beladen mit meinem Schmutz, mit meinem Dreck, mit meiner Aufsässigkeit, mit meinem Eigenwillen, mit meinem Lügen, mit meinen schlechten Gedanken, mit meinem bösen Reden, mit meiner Unbarmherzigkeit, mit all diesen Dingen. Und nicht nur von mir, sondern von jedem, ja, der sein Knie vor ihm gebeugt hat und beugen wird, ja, Stellvertretung getan hat, Stellvertretung an meiner Stelle. Nicht eine abgewandelte Form, die volle Härte des Gerichtes Gottes über die Sünde getragen hat. Zu 100%ig das, was sonst mein Teil gewesen wäre. Da müssen wir drüber nachdenken. Das war nicht, wir sollten nicht zu zeitlich denken, eine dreistündige Generalamnesie für alle Sünden. Der Herr Jesus hat bezahlt. Der Gerechtigkeit Gottes wurde 100%ig Genüge getan. Da musste Gott wirklich in aller Ehrfurcht gesagt kein Auge mehr zudrücken. Bezahlt. Der Herr Jesus hat wirklich bezahlt. Bis zum allerletzten. Bis zur kleinsten, nach unserem Ermessen vielleicht Kleinigkeit, die für ihn, ich bin davon überzeugt, Qual und Gericht bedeutet hat, wo wir uns keine Vorstellung davon machen. Ich bin davon überzeugt, wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie schrecklich die kleinste Sünde, die wir tun, in den Augen dessen ist, der keine Sünde sehen kann. Sollten wir wirklich nie vergessen. Der Herr Jesus hat bezahlt. 100%. 100%. Haben wir da mal wirklich drüber nachgedacht, wie groß muss dieser Berg gewesen sein? Es hat dafür gesorgt, dass der Herr Jesus, ich habe es nochmal nachgeguckt, ich habe mir jede einzelne Stelle im Neuen Testament angeguckt. Es gibt nur noch eine einzige weitere Stelle, wo der Herr Jesus von mein Gott redet. Ansonsten redet er durchgängig von meinem Vater, wenn er im Neuen Testament von seiner Beziehung zu dem Vater im Himmel redet, redet er immer von mein Vater. Nur in Johannes 20 sagt er, ich werde auffahren zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Und ansonsten redet er nur von seinem Vater. Hier heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es redet ernst zu meinem Herzen. Ernst, weil man diese Stellen einfach nicht lesen kann, ohne darüber nachzudenken, wer man war. Aber das wäre ja noch, da möchte ich sagen, das kann man sagen, okay, das, als ich mich bekehrt habe, ist das ein für alle Mal geregelt worden. Trotzdem ist die Dankbarkeit natürlich da. Aber ich muss sagen, in meinem Leben, jetzt passieren immer noch Dinge, wo ich sagen muss, dafür war das nötig. Dafür war das nötig. Das muss mein Herz, das muss unser Herz doch wirklich bewegen. Bewegen, unser Herz gewinnen, wenn wir da drüber nachdenken, wie viel hat er bezahlt. Und er ist gekommen, um das zu tun. Ja, in einer Bibelstelle steht, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Dann sagt er, hier bin ich, sende mich. So ist der Jesus. Wir schlagen noch auf Johannes 19. Lesen in Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Einem Lied heißt es, o Wort voller Seligkeit. Der Jesus konnte sagen, es ist vollbracht. Johannes Evangelium, glaube ich, sagt er an einer Stelle, das Werk, das der Vater mir gegeben hat, soll ich es nicht tun? Er konnte sagen, es ist vollbracht. Das ist ein Wort, was keine Diskussion und keine Deutung oder Abgrenzung zulässt. Es ist an Vollständigkeit nicht zu überbieten. Alles getan, alles vollbracht. Es ist für den Gläubigen das Fundament dessen, worauf wir ruhen. Es ist vollbracht. Es ist das, was der Herr Jesus von sich sagen konnte, was Gott bestätigt hat, indem er ihn auferweckt hat. So lesen wir später in seinem Wort. Vollständig getan. Ist es nicht herrlich, dass der Herr, bevor er, ja, wie Jesaja sagt, seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Er ist nicht in den Tod gegangen, bevor er sagen konnte, es ist vollbracht. Der Tod war nicht eine unkontrollierte Folge, die irgendwie einfach sich im Zuge seines Kreuzesleidens ergeben hat, sondern sein in den Tod gehen war ein bestimmter Moment, aus seiner Hand, als er sagen konnte, es ist vollbracht. Ja? Wenn er vorher gestorben wäre, bevor er das hätte sagen können, dann hätte man sagen müssen, vielleicht hätte es nicht ausgereicht. Wer weiß, ob wirklich alles passiert ist. Aber er konnte sagen, es ist vollbracht. Und danach, ja, hat er seinen Geist übergeben. Er sagt im Johannesevangelium, niemand nimmt mein Leben. Ich lasse es von mir selbst. Das kann nur der Herr Jesus. Das kann nur Gott. Das kann kein Mensch. Das konnte nur er. Ich lasse es von mir selbst. Es ist vollbracht. Es ist das Wort, worauf auch Gott mit Befriedigung ruht. Haben wir da auch mal drüber nachgedacht? Wo Gott zur Ruhe kommt, wo der Zorn Gottes gestillt ist, wo er verherrlicht ist, wo der Herr Jesus verherrlicht ist, da dürfen auch wir zur Ruhe kommen. Wo wollen wir unsere Sicherheit, unsere Ruhe, unsere Freude finden, wenn nicht da, wo Gott auch ja, in diesem Sinne zur Ruhe kommt, als das alles getan ist. Es ist vollbracht, sagt der Herr Jesus. Da ist nichts mehr zu tun. Da kann auch nichts getan werden. Wenn wir es nur lesen, dann wird uns einfach klar, so geht es mir zumindest, alleine durch das Lesen dieser Bibelstellen bekommt man einen Eindruck dieser Größe, dieses Werkes auf Golgatha, an diesem Kreuz, an diesem Fluchholz, ja, an einer Bibelstelle steht, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Es war der niedrigste Platz, den die Menschen, ja, dem Schöpfer, ja, geben konnten. Weiter runter ging es nicht. Aber der Herr Jesus hat das getan. Er hat es getragen. Stumm. Er hat nicht aufbegehrt. Ich weiß nicht, wie die anderen beiden Verbrecher waren, als sie gekreuzigt wurden. Ich vermute, ganz anders, als der Herr Jesus war. Davon bin ich fest überzeugt. Der Herr Jesus hat getragen. Er hat gelitten körperlich. Er hat ein unvorstellbares Gericht von Seiten Gottes über meine und deine Schuld und Sünde getragen. Er hat vollständig bezahlt. Er konnte sagen, es ist vollbracht. Im Hebräerbrief steht so ein schöner Vers, möchte ich noch lesen, aus Hebräer 9. Entschuldigung, Vers 14. 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hatte er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Der drückt das auch nochmal so aus. Es ist nichts weiter nötig. Das ist, so schwer es war und doch so von einer schönen, überragenden Schlichtheit, wenn ich das so sagen darf. Der Herr Jesus hat bezahlt, er hat vollkommen bezahlt. Wir dürfen Gottes Gerechtigkeit sein in ihm, so sagt es sein Wort. Das sieht Gott, er sieht nicht mich, er sieht nicht das, was ich hier treibe. Er sieht nur den Herrn Jesus. Wohlgeruch und Lieblichkeit, ja, das sieht er in jedem Gläubigen bezüglich unseres Heils. Haben wir da mal drüber nachgedacht? Der Vater im Himmel sieht in uns den Herrn Jesus. In einem anderen Lied heißt es, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Ehrenkleid. Und so ist es. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass wenn wir das so auf uns wirken lassen, uns auch klar wird, warum das Verwerfen des Sohnes Gottes so eine schlimme Sache ist vor Gott. Umsonst bietet er sein Heil an. Umsonst. Gott hat gegeben seinen Sohn. Der Herr Jesus hat getan. Er hat gelitten. Es bleibt dem Menschen nichts übrig, außer das zu tun, was der Schächer getan hat. Ein Ja zum Urteil Gottes über sich selbst zu finden und sein Vertrauen, sein Glauben in den Herrn Jesus zu setzen als den Sohn Gottes, der für ihn gestorben ist. Das ist, wenn man das so sagen darf, alles. Aber es ist uns auch ganz klar, warum es so etwas Schreckliches ist, das abzulehnen. Wie groß ist der Stolz von uns Menschen? Ja, wie sehr steht er uns im Wege? Es ist nicht schwierig. Ja, es ist eine Frage. Der Herr Jesus sagt, ihr habt nicht gewollt. Niemand wird vor Gott stehen und kann sagen, ich habe nicht gekonnt. Das wird kein einziger Mensch sein. Er wird sagen, ihr habt nicht gewollt. Ist doch wirklich so ernst. Es ist wirklich ernst. Am Anfang habe ich gesagt, das Kreuz gewinnt unser Herz. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, besonders in seinem Kreuzesleiden, aber auch sonst, wie er in Gottes Wort vorgestellt wird, dann gewinnt er unser Herz. Ich denke, jeder, der ein Kind Gottes ist, kennt diese Momente, wo der Herr Jesus wirklich unser Herz gewonnen hat. Wenn wir uns beschäftigen mit ihm, seiner herrlichen Person, da wird alles andere klein. Dann ist auch alles auf einmal, wie soll ich sagen, dann freue ich mich auch auf ihn, auf sein Wiederkommen. Wenn ich erfüllt bin von ihm, dann kann ich von Herzen sagen, Herr Jesus, komm. In der Offenbarung steht der Geist und die Braut sagen, komm. Wir sagen das oft so und ich weiß von mir selber und ich befürchte, ich bin nicht der Einzige, dass das oft so manchmal so ein bisschen halbherzig ist. Ja, dann hängen wir doch an anderen Dingen, wir haben auch vielleicht Sorgen, was auch immer es ist. Aber wenn wir erfüllt sind von ihm, dann wollen wir bei ihm sein. Dann geht es uns auch gar nicht darum, dass wir vielleicht, auch wenn das Teil dessen ist, vielleicht von unserem Leid oder unseren Sorgen oder Nöten enthoben sind. Nein, dann ist es der Herr Jesus, der unser Herz gewonnen hat, der uns völlig Genüge ist, wo wir gar nichts anderes brauchen. Kennen wir diese Momente, wo der Herr Jesus so in uns, und er möchte das immer sein, das möchte ich betonen, aber es ist doch so in unserer Schwachheit, in meiner zumindest, dass das leider kein Dauerzustand ist, aber diese Momente, wo der Herr Jesus uns völlig genügt, wo wir nichts anderes begehren, wo er alles ist, dann wollen wir bei ihm sein. Dann haben wir auch einen brennenden Wunsch. Ja, wirklich nach diesem erklärten Willen Gottes, dass alle Menschen umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir erfüllt sind mit dem Herrn Jesus, dann schlägt unser Herz für jeden Menschen, der ihn noch nicht kennt. Dann gibt es kein größeres Verlangen in uns, als dass das Evangelium unter das Volk kommt, wenn ich das so sagen darf. Dann kommen wir gerne zur Versammlungsstunde. Dann ist alles, was geistlich ist, wenn ich das so sagen darf, das ist dann für uns Priorität Nummer eins. Wenn der Herr Jesus vor unserem Herzen steht, wenn er uns erfüllt, dann sind wir wirklich auf dem guten Weg. Da sind wir nicht links oder rechts, sondern dann sind wir mittendrauf. Dann gehen wir ihm entgegen, dann ehren wir ihn, dann sind wir bewahrt, dann werden wir viel weniger Probleme mit Sünde haben und. Ich möchte einfach zu diesem Punkt, beschäftigen wir uns mit ihm. Erstens, er ist es völlig wert. Niemand sonst ist das wert. Niemand sonst ist so viel wert wie der Herr Jesus. Beschäftigen wir uns mit ihm, seiner herrlichen Person, wie er uns geliebt hat, wie er sich hingegeben hat, wie er sich noch um den kümmerte, der kurz vor der Schwelle des Todes stand, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Warum, das kann jeder in seinem Leben suchen. Mit dem, der sagen konnte, es ist vollbracht. Ich kann sagen, das Kreuz gewinnt mein Herz. Das möchte ich mir nicht als Frage stellen, weil ich kann von mir sagen, es gewinnt mein Herz in aller Schwachheit. Aber ich möchte fragen, einfach gewinnt es auch dein Herz?